Es gibt eine direkte Verbindung zwischen uns und dem Urknall, zwischen uns und den Sternen. Aus ihnen ist alles, was wir kennen und woraus wir gemacht sind, entstanden. Weil es in den Weiten des Kosmos so viele Sterne gibt, spricht auch vieles dafür, dass wir nicht die einzigen sind, die auf einem Planeten leben. Dass es überhaupt Planeten gibt, auf denen Leben entstehen kann, und zwar in weitaus größerer Zahl als gedacht, ist eine der neuen und folgenreichsten Erkenntnisse der Astrophysik. Die Jagd auf sogenannte Exoplaneten, das heißt Planeten außerhalb unseres eigenen Sonnensystems, hat sich als höchst erfolgreich erwiesen. Was Wissenschaftler genau entdeckt haben und was ihre Entdeckung für uns bedeuten, das erfahren Sie jetzt bei Skobel. Einen schönen guten Abend bei Skobel, meine Damen und Herren, zum Thema Aufbruch ins All. Vielleicht geht es Ihnen wie mir, vor allem im Winter habe ich als Kind, aber auch heute gelegentlich noch, fasziniert Sterne beobachtet. Und natürlich Planeten, die wie Saturn oder Jupiter gut bei uns, gerade auch im Moment, zu sehen sind. Was wir oben am nächtlichen Himmel sehen, ist Resultat des Urknalls, eines schwer vorstellbaren Szenarios. Unendlich viel Energie wandelte sich nach dem Urknall durch komplexe Prozesse in Materie und weiter in Galaxien, schließlich in Sonnen und Planeten und in all das, was wir sind und was um uns herum ist. Alles, was existiert, spiegelt diese Anfangsenergie des Universums wider. Allein in unserer Milchstraße gibt es neuesten Schätzungen zufolge rund 400 Milliarden Sterne mit rund einer Milliarde Exoplaneten. Keine symbolische Zahl, wie man denken könnte, sondern Wissenschaft. Richten wir den Blick aus der Milchstraße hinaus, werden weitere Millionen von Galaxien wie unsere Milchstraße sichtbar. Kein Wunder, dass wir immer schon das Bedürfnis hatten, dahin zu kommen, aufzubrechen in die unendlichen Weiten der Galaxien und der Sternennebel.
Das Blau der Ozeane, in denen das irdische Leben entstanden ist, prägt das Bild unseres Planeten. Wie kein anderer Stoff ist flüssiges Wasser geeignet, komplexe Moleküle zu lösen und durch die Körper aller lebenden Organismen zu transportieren. Moleküle, die als Nährstoffe gebraucht werden. Denn die Grundvoraussetzung aller Lebensprozesse ist Energie. Sie stammt aus einer scheinbar nie versiegenden Quelle im All, unserer Sonne. Ein Versorgermodell, das allerdings nur selten so perfekt funktioniert. Auf Planeten wie Venus oder Merkur, die der Sonne zu nahe kommen, würde jeder Tropfen Wasser sofort verdampfen. Auf ferneren Planeten wie dem Mars dagegen steigt das Thermometer kaum über die 0-Grad-Grenze. Größere Mengen an Wasser finden sich hier nur als gefrorenes Wassereis an den Polen. Aber nicht nur die ungünstige Lage im Sonnensystem, sondern auch die Größe von Merkur und Mars stellen ein Lebenshindernis dar. Mit ihren bescheidenen Massen sind die Planeten nicht in der Lage, langfristig eine dichte Atmosphäre an ihre Oberfläche zu binden. Eine Atmosphäre, wie sie für das höher entwickelte Leben auf unserer Erde unverzichtbar ist. Durch den Regen transportiert sie Wasser auf das Festland, das so überhaupt erst bewohnbar wird. Außerdem hält unsere Atmosphäre Sauerstoff bereit, den wichtigsten Träger von chemischer Energie für Menschen und Tiere. Der Sauerstoff ist es auch, der uns in Form einer Ozonschicht vor den gefährlichen UV-Strahlen der Sonne schützt, die die komplexen Lebensmoleküle zerstören würde. Aber auch ein zu viel an Atmosphäre behindert das Leben. Riesenplaneten wie Jupiter oder Saturn haben seit ihrer Entstehung enorme Mengen an Gas eingefangen. Forscher vermuten zwar einen gesteinsartigen Kern im Inneren des Jupiter. Seine Atmosphäre würde darauf jedoch mit dem 100-millionenfachen Druck der irdischen Atmosphäre lasten. Für das Leben auf der Erde sind Gasriesen wie Jupiter dennoch ein Segen. Ihre enorme Schwerkraft wirkt wie ein Schutzschild gegen Gesteinsbrocken aus dem Rand des Sonnensystems. Ohne Jupiter und Saturn hätten im Laufe der Erdgeschichte wesentlich mehr Meteoriten die Erde getroffen und das Schicksal des irdischen Lebens besiegelt. Dabei haben kleine Einschläge das Leben auf der Erde durchaus befördert. Eine gängige Theorie behauptet, dass sie wesentlich dazu beitrugen, Wasser auf die Erde zu bringen. Der Einschlag eines großen Himmelskörpers auf die sehr junge Erde dürfte zudem die Entstehung des Mondes verursacht haben. Seine Bedeutung für die Entwicklung des Lebens ist enorm, denn der Mond sorgt für eine stabile Erdachse und verhindert damit zu extreme Klimaschwankungen über lange Zeiträume. Die Entstehung von Leben ist auch eine Frage der Zeit. Denn Sterne verfeuern ihre Brennstoffe umso schneller, je massereicher sie sind. Ein Stern von 1,5-facher Sonnenmasse erlischt bereits nach weniger als 4 Milliarden Jahren. Eine Spanne, die für die Entstehung unseres komplexen Lebens nicht ausgereicht hätte. Zudem geben massereiche Sterne ihre Energie zu noch größeren Teilen als tödliche UV-Strahlung ab. Massereiche Sterne scheiden daher als Lebensspender aus. Neben ihrer UV-Strahlung hält die Sonne eine weitere Gefahr bereit. Extrem energiereiche Schauer von elektrisch geladenen Teilchen, die die Atmosphäre der Erde schädigen könnten. Doch unsere Erde ist gewappnet. Ein flüssig-metallischer Kern erzeugt ein Magnetfeld, das den Sonnenwind an der Erde vorbeilenkt. Ohne diesen Schutzmechanismus wäre die lebensspendende Atmosphäre vermutlich längst vom Sonnenwind fortgerissen. Die passende Größe, die richtige Lage im Sonnensystem, ein Magnetfeld, ein Stern von moderater Größe. All das und vieles mehr muss zusammenpassen, um einen Planeten zu einer belebten Insel im All werden zu lassen. Wie viele solcher Inseln es in der Milchstraße geben könnte, ist eine der großen Fragen der modernen Wissenschaft.
Eines der erfolgreichsten Kinogenres, Science Fiction, hat gerade in den letzten paar Jahren herausragende Filme hervorgebracht. Sie alle leben von unserem Traum, auf anderen Himmelskörpern zu landen und dort anderen Lebensformen zu begegnen. Life, Arrival oder Interstellar handeln davon. Und Gravity, Passengers, Der Marsianer und viele andere Filme handeln von den Verwicklungen auf der langen Reise dorthin. Klar ist das Science Fiction, aber die Frage ist, ist alles Fiction? Gibt es nicht auch einen harten wissenschaftlichen Kern inmitten unserer Aufbruchsfantasien ins All? Darüber will ich jetzt mit meinen Gästen sprechen und ich begrüße herzlich Joachim Fischer, Professor für Soziologie an der TU Dresden. Er befasst sich unter anderem mit Kultursoziologie und insbesondere mit der Soziologie der Raumfahrt und sagt, der Aufbruch ins All ist eine Konsequenz der exzentrischen Lebensform des Menschen. Astronautik bzw. Kosmonautik gehören zu seiner Humansphäre. Ich begrüße Jochen Liske. Er ist Astrophysiker und Professor an der Universität Hamburg bzw. der Hamburger Sternwarte. Seine Forschungsschwerpunkte sind Entstehung und Entwicklung von Galaxien und Methoden zur Messung und Beobachtung des Weltraums, insbesondere mit den gerade entstehenden Superweltraumteleskopen. Er sagt, ich bin überzeugt, dass ich die Entdeckung außerirdischen Lebens noch erleben werde. Und ich begrüße Metin Tolan. Er ist Professor für experimentelle Physik in Dortmund mit einem Faible für Science Fiction. Er hat unter anderem ein Buch über die Physik von Star Trek geschrieben und sagt, das Universum scheint darauf vorbereitet zu sein, tatsächlich so viele fremde Welten zu beherbergen, wie wir bei Star Trek zu sehen bekommen. Schönen guten Abend. Herr Liske, der Film suggeriert ja so ein bisschen, dass wir eigentlich wüssten, was mit den Planeten in unserem Sonnensystem ist. Wissen wir tatsächlich alles oder gibt es da noch viele unbekannte Fakten?
Es gibt noch sehr viel Unbekanntes in unserem Sonnensystem. Man meint ja, dass das Sonnensystem schon perfekt erforscht
ist. Und langweilig im Vergleich.
Und langweilig im Vergleich, dass man schon überall ja schon mehrmals gewesen ist. Dem ist aber mitnichten so. Das haben wir gerade ja erst relativ kürzlich erlebt mit New Horizons, einer Weltraumsonde, die zum allerersten Mal am Pluto vorbeigeflogen ist. Wir hatten vorher noch überhaupt keinen nahen Flyby am Pluto und an seinen Monden. Das war das zum allerersten Mal und das ist jetzt gerade erst 1,5 Jahre her. Also und wenn wir dann an die ganzen Monde auch denken, die großen Planeten, Gasriesen, haben ja viele, viele Monde.
Mit Eis?
Mit Eis auch, genau.
Also
und
Wasser?
Viele von denen sind noch überhaupt, sind wir überhaupt erst in der Anfangsphase, das überhaupt alles zu erforschen.
Herr Tolan, wo befinden wir uns denn ungefähr, wenn man an solche Sachen wie Enterprise und Warp-Antrieb und so weiter denkt, also mit Reisemöglichkeiten, die aber im Moment noch im Bereich des wirklich Denkbaren liegen?
Also wir befinden uns schon weiter weg, als man es in der üblichen Science-Fiction sieht. Es gibt so ziemlich das Frustrierendste, was es in der Wissenschaft gibt, wenn man an den Weltraum denkt, ist die sogenannte Raketengleichung. die sagt einfach, dass es ziemlich schwer ist, hier wegzukommen. Und solange wir Antriebe haben, bei denen wir hinten irgendwas rausstoßen, wird es sehr schwer werden, wirklich nennenswerte Distanzen zu überbrücken. Da kann man so eine kleine Sonde an den Pluto bringen, aber wenn man da so, dann so einen ganzen Menschen mit der ganzen Umgebung weiter wegschießen will, dann braucht man halt sehr, 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 sehr große Raketen.
Ist das dumm zu sagen, mir scheint die Weltraumfahrt in der Hinsicht ähnlich wenig weitergekommen zu sein wie die Autoindustrie? Nämlich so gut wie gar nicht?
Das ist im gewissen Sinne nicht so. Denn das ist ja eine wirkliche physikalische Begrenzung. Man kann mit dieser Art von Antrieben nicht weiterkommen. Die Autoindustrie, die kann immer noch weiter sozusagen entwickeln. Da können Ingenieure noch ein paar Prozent rausholen. Bei der Weltraumfahrt reichen nicht ein paar Prozent, sondern da muss man doppelt, dreimal, viermal so schnell werden. Das ist der entscheidende Unterschied.
Herr Fischer, Soziologen beschäftigen sich ja normalerweise mit menschlichen Gesellschaften. Die sind im All relativ klein, bis jetzt jedenfalls. Was ist der Blick eines Soziologen auf diese Phänomene?
Ja, der Blick eines Soziologen ergibt sich aus einem unbefriedigenden Zustand hinsichtlich der Weltraumfahrt, dem Aufbruch ins All. Insofern die Naturwissenschaftler und Ingenieure natürlich sehr gut dieses Phänomen beherrschen und erfunden haben und unter Kontrolle haben, aber sie haben keine gute Erklärung, keine gute Hintergrunderklärung, warum Menschen sich überhaupt auf diese Weltraumfahrt einlassen und warum sie öffentlich das finanzieren. Und umgekehrt, die Kultur- und Sozialwissenschaften, aus denen ich komme, die interessieren sich nicht wirklich für dieses Phänomen. Für die, die interessieren sich eben, wie Soziologen immer, für den 3-Meter-Raum, horizontale Verbindungen zwischen den Menschen und beachten nicht diesen vertikalen Aufbruch, den ich selbst bedeutend finde, aber der wird immer in den Kultur- und Sozialwissenschaften zugerechnet, entweder einer Kulturindustrie oder Prestige von Großmächten, aber er wird nicht als ein genuin offensichtlich in Menschen, in der Weltgesellschaft, in großen Teilen der Weltgesellschaft resonanzmachendes Phänomen angesprochen. Und insofern kommt alles auf einen adäquaten Begriff des Menschen an. Insofern, um auf diese Einführung zu kommen, geht es mir eigentlich wissenschaftlichen Kern um einen anthropologischen Kern des Weltraums.
Obwohl die Astronauten selber sind natürlich echte Helden, das muss man sagen. Also da, ich würde mich niemals, sage ich Ihnen ganz ehrlich, wer mich kennt, der weiß das. Ich würde mich niemals auf 3000 Tonnen Sprengstoff setzen und mich dann da irgendwo hochkatapultieren lassen. Man könnte mir tausendmal sagen, ist alles ungefähr, würde ich niemals machen. Also sozusagen die Menschen, die wir bisher in den Weltraum geschossen haben, das sind natürlich echte Helden.
Ich will nochmal auf diesen Aufbruch in unser Planetensystem zu sprechen kommen. Und eine der ungeklärten Fragen in dem Film eben schien mir, ist ja, woher eigentlich das Wasser auf der Erde kommt. Mhm. Also wenn die Erde am Anfang ein heißer Planet war, und das war sie ja, kann es kein Wasser geben, weil Wasser verdampft bei Hitze. Wo kommt es also her?
Ja, in der Tat. Also wie das in dem Einspieler angesprochen wurde, ist in der Tat eine der gängigen Theorien, dass eben das Wasser zur Erde dann später erst transportiert worden ist. Allerdings durch.
Es muss verdammt viel Wasser gewesen sein.
Ja, durch Kometen. Vor allem durch Kometen, nicht so sehr durch Meteoriten. Also das kommt aus den äußeren Schichten aus den äußeren Regionen des Sonnensystems. Aber die Einschlagfrequenz auf der Erde ist, das kennt man ungefähr, weil das kann man am Mond messen, an der Mondoberfläche, kann man die Einschlagfrequenz.
Die ist geringer, oder?
Bitte?
Die ist geringer,
die
oder?
Die ist heute natürlich viel, viel geringer, genau. Ich wollte darauf hinaus, dass es genau im frühen Universum die Einschlagfrequenz viel, viel höher gewesen ist und somit man auch die Möglichkeit gehabt hat, dann Wasser zur Erde zu bringen. Ob das allerdings wirklich ausschließlich durch Kometen auf die Erde gekommen ist, das ist noch nicht abschließend geklärt.
Gibt es da Berechnungen? Also ich meine, wenn man sich die Weltmeere anguckt, die, glaube ich, volumenmäßig 2/3 der gesamten Erde ausmachen, ich kann mich jetzt irren, aber ungefähr so Pi mal Daumen. Ich meine, das müssen ja gigantische Mengen von Kometen gewesen sein, die da auf die Erde geknallt sind. Mit Eis oder Wasser.
Das frühe Sonnensystem war ein sehr chaotischer Ort. Da sind sehr viele Dinge die ganze Zeit miteinander zusammengestoßen. Also das ist, wie gesagt, schon sehr früh. Wie gesagt, es muss aber auch nicht alles erst im Nachhinein transportiert sein. Auch Wasser, dass das Wasser Dampf da ist, solange es nicht verloren geht und nicht aus der Erdatmosphäre entweicht, in den Weltall entweicht, kann dann natürlich später auch wieder flüssig werden.
Also man darf das Sonnensystem ja nicht, das frühe Sonnensystem nicht mit dem Sonnensystem heute verwechseln.
Nein, überhaupt nicht.
Also heute haben wir da geordnet 8 oder 9 Planeten, wie man das sehen will. Dazwischen ist fast nichts, sondern der ganze Raum war ja ausgefüllt mit Klumpen, hätte ich jetzt fast gesagt. Mhm. Und die sind dann halt auf die Planeten niedergeregnet. Also deswegen die Mengen, finde ich, sind jetzt nicht beeindruckend.
Okay. Dann schauen wir mal auf die Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit Leben wie das auf der Erde überhaupt entstehen kann. Die sind nämlich äußerst komplex. Gäbe es zum Beispiel mehr Strahlung, als es sie faktisch gibt, etwa weil die Sonne größer wäre, als sie ist, dann gäbe es uns alle nicht. Es gibt noch eine Reihe von weiteren Faktoren, die in einem perfekten Gleichgewicht ausbalanciert sein müssen, damit aus der Unwahrscheinlichkeit, dass Leben entstehen kann, tatsächlich Wirklichkeit wird. Wir leben und wir wissen, dass wir leben. Doch was sind die komplexen astrophysikalischen Größen, die dafür gesorgt haben, dass Leben und mit ihm Bewusstsein überhaupt entstehen kann?
Seit Menschengedenken schauen wir auf in den Himmel. Zu den Sternen. Heute können Forscher überschlagen, viele Trilliarden gibt es im Universum. Eine unvorstellbar große Zahl mit 22 Nullen. Und inzwischen sind sich Astrophysiker wirklich sicher. Viele dieser anderen Sonnen haben Planeten um sich. Mit modernen Teleskopen konnten sie in den letzten 20 Jahren um die 3500 solcher Exoplaneten entdecken. Tendenz rasant steigend. Und sie können sogar abschätzen, wie viele dieser Planeten so sein könnten wie unsere Erde.
Wenn Sie am Abend rausgehen und bis 5 zählen bei den Sternen, also 1, 2, 3, 4, 5, dann hat einer von 5 Sternen, einer von 5 anderen Sonnen, einen Planeten, der so sein könnte wie unserer. Und mit Milliarden von Sternen in unserer Galaxie allein, der Milchstraße, es ist einfach nur spannend, da jetzt auf die Suche nach Leben zu gehen.
Leben finden auf einem Exoplaneten, das ist Lisa Kalteneggers Traum. Die Planetenjägerin arbeitet an der amerikanischen Cornell University. Wie zahlreiche andere Astrophysiker sucht sie nach der Nadel im Heuhaufen. Exoplaneten, die so sind wie die Erde und die sich in der habitablen Zone eines anderen Sterns befinden, also in dem Abstand, in dem Wasser auf der Oberfläche flüssig sein könnte, so wie auf der Erde.
Im Augenblick wissen wir von circa 3 Dutzend dieser Planeten, die im richtigen Abstand sind, um diese fremden Sonnen, also nicht unsere Sonne, um diese anderen Sterne. Und die sind einfach wahnsinnig schwer zu finden, weil wenn man die Erde 100-mal nebeneinander stellt, ist es der Durchmesser von der Sonne. Das heißt, wir suchen was winzig Kleines, ganz weit weg von uns.
Der entscheidende Schlüssel, um die winzigen Planeten über viele Lichtjahre hinweg dennoch aufzuspüren, ist das Licht der Sterne, um die sie kreisen. Moderne Detektoren können dieses Sternenlicht fein ausmessen, so wie zum Beispiel die Sensoren des Kepler-Satelliten der NASA. Durch ihn wurden in den letzten 7 Jahren etliche Exoplaneten entdeckt. Das funktioniert so. Fliegt ein Exoplanet an seinem Stern vorbei, so verdeckt er diesen zu einem kleinen Teil während seines sogenannten Transits. Diese winzige Verdunkelung kann detektiert werden. Aus Regelmäßigkeit und Stärke der Verdunkelung errechnen die Astrophysiker die Umlaufzeit des Planeten um den Stern, seine Masse und seine Größe. Gerade letztes Jahr wurde von Teleskopen der Europäischen Südsternwarte in Chile und von NASAs Weltraumteleskopen aus mit dieser Methode ein ganzes Planetensystem entdeckt. Das TRAPPIST-1-System. So könnte es aussehen. 7 Planeten in der Größenordnung der Erde, auf 3 bis 4 davon könnte es sogar Leben geben. Dieses Leben will Lisa Kalteneggers finden. Mit ihrer Forschungsgruppe sucht sie in den Messdaten der Weltraumteleskope nach einem ganz kurzen Moment. Und zwar den Moment, in dem das Licht der Sterne von uns aus durch die Atmosphäre der Exoplaneten zu sehen ist. Die Lichtveränderung gibt entscheidende Hinweise, wie die Atmosphäre der Exoplaneten zusammengesetzt ist.
Wir suchen nach Sauerstoff mit einem reduzierenden Gas, Methan. Das ist auf der Erde der Lichtfingerabdruck von Leben. Und genau nach dem suchen wir woanders. Und natürlich Wasser ist auch was ganz Spannendes. Also Wasser möchte man auf jeden Fall auch sehen, weil flüssiges Wasser ist einer der Grundteile von Leben.
Den entscheidenden Durchbruch erwartet sie in ganz naher Zukunft. Schon in 2 Jahren starten NASA und ESA ihr James Webb Space Telescope. Das neue Weltraumteleskop wird zum ersten Mal ausreichend Licht für die Suche nach Leben einsammeln können. Auch die europäische Südsternwarte rüstet auf und baut an ihrem Extremely Large Telescope in Chile. Ab 2024 soll es in Betrieb gehen. Das weltweit größte Teleskop für die Suche nach Exoplaneten.
Ich bin generell ein Optimist und ich glaube, dass wir Leben, wenn es es da draußen gibt, wirklich schnell in ein paar Jahren aufspüren werden. Und ich muss sagen, darauf freue ich mich einfach, weil das ist eins dieser Umbrüche in der Menschheitsgeschichte, so wie die kopernikanische Revolution, wo wir rausgekriegt haben, die Erde ist nicht im Zentrum von allem. Und jetzt, hoffentlich bald, finden wir raus, ob wir allein sind oder nicht.
Goldene Zeiten für Planetenjäger und vielleicht sogar für die ganze Menschheit. Denn wenn wir wüssten, dass da draußen noch jemand ist, es andere bewohnte Welten gibt, vielleicht unterschiedlichste Formen von Leben, könnte das ganze Weltbild unserer Zivilisation völlig verändern.
Das ist die Entdeckung von Exoplaneten, die man ja noch vor vielen Jahren für, naja, wenn überhaupt, die Riesenausnahme gehalten hat, die geht ja exponentiell nach oben. Und Sie haben eben, als der Film lief, gesagt, ja, das ist in der Tat ein merkwürdiges System, was wir da im Film vorgestellt haben. Was ist daran so merkwürdig?
Ja, das war das TRAPPIST-1-System. Das eben 7 Planeten drumherum, das also ein System mit 7 Exoplaneten, also 7 Planeten, die einen Mutterstern umkreisen. Das allein ist jetzt noch nicht ganz so merkwürdig, aber alle 7 Planeten liegen in einem Massebereich so zwischen einer halben und anderthalb Erdmassen. Und das ist merkwürdig, also dass man hier überhaupt keine Gasriesen in diesem System hat. Das ist schon ein bisschen merkwürdig.
Wenn man nach Lichtabdrücken sucht und man sucht deshalb nach Lichtabdrücken, weil man nur das Licht als einzige Informationsquelle hat, die von da kommt. Also mehr hat man nicht. Was man daraus allerdings schließen kann, finde ich immer phänomenal. Und man sucht sozusagen nach den Fingerabdrücken, die wir hier auch auf der Erde hinterlassen. Im Film war zum Beispiel von Methan die Rede. Ist das wirklich schlau? Denn wir müssen doch unter Umständen davon ausgehen, dass Leben auch völlig anders aussieht.
Das stimmt. Im Prinzip muss man davon ausgehen, nur dann stochert man natürlich vollkommen im Dunkeln herum. Also ja. Von der Erde wissen wir eben, dass das Auftreten des Lebens und die Entwicklung von Leben die Erdatmosphäre sehr stark beeinflusst hat. Also vorhin wurde ja der Sauerstoff angesprochen. Der Sauerstoff kommt ja erst dadurch in die Erdatmosphäre, durch die Entwicklung, die Erfindung der Photosynthese. Also das Leben auf der Erdoberfläche hat unsere Erdatmosphäre sehr stark beeinflusst. Und man muss einfach davon ausgehen, dass das auf anderen Planeten auch so wäre. Ob der Einfluss genauso ist, ist natürlich eine andere Frage.
Es gibt da auch ein hartes physikalisches Argument dafür, dass man nach, ich würde mal sagen, kohlenstoffbasierten Leben sucht. Denn wenn Sie Leben haben wollen, setzt das ja eine gewisse chemische Vielfalt voraus. Also wir sind aus kleinen Bausteinchen, hätte ich jetzt sozusagen aufgebaut. Und es gibt eigentlich nur ein einziges Element, mit dem Sie so viele kleine Bausteinchen zusammenbauen können, wenn Sie ins Periodensystem gucken. Und das ist eigentlich der Kohlenstoff. Kein anderes Element ist so bindungsfreudig. Das heißt, nach kohlenstoffbasiertem Leben zu suchen, wie es hier die Evolution hervorgebracht hat, ist eigentlich auch hochgradig vernünftig. Abgesehen davon, dass man anderes wahrscheinlich gar nicht erkennen würde. Silizium ist schon bei Weitem nicht mehr so bindungsfreudig.
Hat auch vier
Bindungen. Das hat bei Kohlenstoff noch ein bisschen einen anderen Grund. Wir könnten jetzt in die Quantentheorie ganz tief einsteigen. Aber es gibt wirklich kein Element, was auch nur annähernd so bindungsfreundlich ist und diese chemische Vielfalt produziert. Und deswegen ist es, glaube ich, auch wissenschaftlich hochgradig vernünftig, sozusagen nach uns selber zu suchen.
Nach uns selber zu suchen ist ein gutes Stichwort, weil die Frage ist ja, was könnte uns die Erforschung von Exoplaneten überhaupt an Erkenntnissen liefern? Also da ist mögliches Leben auf anderen Planeten genannt. Wie sieht das denn aus Ihrer Sicht aus?
Ja, das ist im Grunde die Grundfrage, warum konzentrieren wir uns nicht auf das Leben auf der Erde? Warum gibt es überhaupt diese in dem Einspieler ja sehr schön zum Ausdruck kommende unglaubliche Begeisterung für fremdes Leben, Leben in fremden Räumen, also eine tatsächliche Erregung darüber, wenn man das finden würde. Und da würde ich, warum tragen Menschen das mit, warum fiebern Menschen sozusagen mit bei der Entdeckung von Exoplaneten und möglicherweise anderen fremden Lebensformen? Da würde ich immer doch sagen, menschliche Lebewesen selbst sind ultrasozial disponiert, sie sind weltoffen. Sie brauchen gleichsam immer das Lebendige in einer anderen Gestalt. Man könnte sagen, menschliche Lebewesen sind exzentrisch positioniert. Sie haben ja ein Versetzungsvermögen. Sie können sozusagen in das Zentrum von anderen Lebewesen hinübergehen und diese zu verstehen suchen.
Nur wenn sie aus Afrika kommen, schaffen wir das nicht.
Ja, da würde ich immer sagen, das ist im Grunde ein versetztes und gleichzeitig Parallelphänomen, würde ich eigentlich ganz ähnlich sehen. Immer doch diese grundsätzliche Weltoffenheit überhaupt der Begegnung mit Menschen aus anderen Kulturen, wobei immer dann offen bleibt, ob es sozusagen feindlich umschlägt oder ob es zu einer befreundeten eigenen Identitätsanreicherung kommt. Aber nochmal gesagt, es ist, Menschen sind ultrasoziale Lebewesen. Man muss ja sich erinnern, Menschen erwarten, wenn sie an Kinder denken, die haben ja sozusagen ein totales Ausdrucksspektrum. Für die ist alles, was es überhaupt gibt, Ausdruck von lebendigen oder sogar Personal, also animistische Strukturen.
Dinge leben.
Alle Dinge sind belebt. Und erst im Nachhinein gibt es einen Limitationsprozess, wo sie sozusagen begreifen, ach, nur das lebt oder nur das ist eine Person. Aber diese Disposition, also auf Leben in anderer, fremder Gestalt disponiert zu sein und mit ihm umzugehen, und sich ihm auszusetzen, das ist meiner Sache eine ganz basale, nur dem menschlichen Lebewesen zukommende Disposition. Und die trägt meiner Ansicht nach auch öffentlich diese Forschung, die Forschungsgelder, die Weltraumteleskope auf der Suche nach Exoplaneten.
Aber ich werde auch schon viel bescheidener. Also mir würde es schon reichen, wenn man irgendwo anders Bakterien oder Pilze oder sowas finden würde.
Das wäre schon Fortschritt, ja.
Das wäre für mich schon also die Meldung schlechthin, muss ich ganz ehrlich sagen.
Aber dann wäre immer die Frage, kann es auch komplex, wenn es das gibt, dann wäre sofort die Anschlussfrage, gibt es komplexe Formen?
Aber die Grundfrage, ob überhaupt aus den Zutaten dann wirklich sich auch Leben bildet, immer zwanghaft Leben bildet. Das ist ja eigentlich die Grundfrage.
Mit Notwendigkeit.
Ja, dass sozusagen, wenn die Zutaten da sind, dass man dann nur noch ein bisschen Zeit braucht und dann kommt da Leben raus. Diese Grundfrage ist in der Wissenschaft überhaupt nicht beantwortet.
Nee, das ist ja der einzige Hinweis, den wir darauf haben, ist natürlich, dass man gucken kann auf der Erde, wie alt ist das Leben auf der Erde. Und da stellt man fest, es ist tatsächlich sehr alt, also mehr als 3 Milliarden Jahre. Und da kommt man einfach dahin, dass in dem Moment, als die Bedingungen auf der Erde so waren, stabil genug waren, dass Leben existieren konnte, dann ist es auch sehr schnell entstanden. Mhm. Das ist sozusagen der einzige Hinweis, den man darauf hat.
Das Vorspiel war sehr lang.
Vorspiel war schon lang, aber der Hinweis geht schon in die Richtung, wenn die Bedingungen da sind, dann passiert es auch.
Dann gibt es einzelliges Leben.
Ja, ja, natürlich.
Bis zum mehrzelligen Leben hat es dann doch noch mal wieder ein paar Jahre.
Das hat dann noch sehr lange gedauert. So und ob das dann überhaupt passieren muss, das ist dann
aber
auch noch.
Aber Sie haben ja in dem Einspieler gehört, die Sehnsucht, dann sind wir nicht allein, nicht? Also da höre ich gleichsam, also in einer Naturwissenschaftlerin, dieses anthropologische Resonanz.
Das ist völlig klar.
Ja, also, dass man sozusagen möglicherweise sich selbst, aber in fremder Gestalt. Das spiegelt. Ist ja das Unglaubliche. Ja, spiegelt, herausgefordert fühlt. In jedem Fall sozusagen immer das in der Ambivalenz von Faszination durch die fremde Gestalt und Furcht vor ihr.
Ja, für die Theologen wäre es jedenfalls wahrscheinlich ein ziemlicher Schock. Sie haben eben gesagt, dieses Problem, dass wir Dinge, also dass Kinder Dinge belebt sehen. Jetzt sind wir Erwachsene. Wenn ich so ein Ding im Weltraum sehe, also einen Exoplaneten meine ich jetzt, woraus kann ich denn schließen, dass er tatsächlich belebt sein könnte? Wie geht denn das methodisch?
Ja, das ist gar nicht ganz so einfach. Also im Prinzip versucht man sich die Zusammensetzung der Atmosphäre dieses Exoplaneten anzugucken. Denn wir wissen von der Erde, dass das Auftreten des Lebens auf der Erde die Zusammensetzung der Erdatmosphäre sehr stark beeinflusst hat. Und man muss einfach davon ausgehen, dass weit verbreitetes Oberflächenleben auf einem Exoplaneten das auch tun würde. Das heißt, man würde, so wie die Kollegin Lisa Kaltenegger das da eben im Film erklärt hat, man würde eben versuchen, in einer solchen Exoplanetenatmosphäre nach den typischen Dingen Ausschau zu halten, wie eben Sauerstoff, wie Methan, wie Kohlendioxid, wie Wasser natürlich auch. Und dann ging mir das Rätselraten los. Kann ich einen geologischen, einen exoplanetologischen Prozess finden, der eine solche Erdatmosphäre produzieren würde. Und wenn ich mich nach und nach davon überzeugt habe, nein, eine solche Zusammensetzung, diese Kombination aus den Molekülen und Elementen, das kann kein geologischer Prozess produzieren. Dann würde als einzige Möglichkeit dann sozusagen nur noch biologisches Leben.
Das ist ein indirekter Beweis. Der direkte Beweis würde doch so laufen, dass ich weiß, okay, da ist jetzt, sagen wir mal, Methan und von mir aus Stickstoff oder weiß der Teufel was in der Atmosphäre. Und auf der Erde baue ich diese Atmosphäre, die wahrscheinlich da herrscht, nach und versuche zu überprüfen, ob dann mit irgendwelchen Notwendigkeiten Leben entsteht. Das wäre der direkte Beweis.
Das wäre ein sehr direkter Beweis, der aber uns ja mit unserer eigenen Erdatmosphäre mir noch nicht wirklich gelungen
ist. Also es wird letztlich immer auf diesen indirekten Beweis zunächst hinauslaufen. Und es wird immer die Frage im Raum stehen, es könnte natürlich auch durch irgendwelche obskuren geologischen Prozesse passieren. Aber wenn man zum Beispiel eine Atmosphäre mit sehr viel Sauerstoff nachweisen würde, dann läge sofort der Verdacht nahe, dieser Sauerstoff muss immer nachproduziert werden.
Genau.
Weil aber Sauerstoff ja sehr reaktiv
ist. Sie haben ja recht, aber wenn ich daraus folgere, okay, da muss es Leben geben, und ich weiß aber nicht genau, wie das aussieht, kann ich nicht mit derselben Berechtigung folgen. Das gibt völlig seltsame geologische Prozesse, die ich überhaupt nicht verstehe, die dasselbe Ergebnis haben, nämlich Produktion von Sauerstoff.
Diese Möglichkeit wird immer im Raum stehen bleiben, das stimmt schon. Und deswegen wird es auch, so denke ich, ist meine Vorhersage, nicht so sein, wie die Kollegin Kaltenegger das eben gesagt hat, dass eines Tages wachen wir auf, wir schlagen die Zeitung auf und dann steht da, Leben ist entdeckt.
Und zwar relativ bald, 2019 wahrscheinlich.
Bald ja, aber es wird nicht so eine Einschlagsmeldung sein, irgendwie so ein Eureka-Erlebnis, aha, wir haben es gefunden, sondern es wird ein Prozess sein, der über ein paar Jahre sich hinwegziehen wird. Und am Ende dieses Prozesses werden wir zurückblicken und sagen, es bleibt eigentlich keine andere Möglichkeit mehr übrig.
Also wenn man in der Atmosphäre nachweisen mit 71% Stickstoff, 28% Sauerstoff, dann werden die Meldungen schon ziemlich hochgehen.
Ich wollte noch sagen, ich fand interessant, dass sie den Ausdruck, die Metapher verwendet hat, Planetenjägerin, ne? Planetenjagd. Ja. Jagd, im Grunde ist Planet, ja, der Planet ist zunächst ja was Anorganisches. Und Jagd geht auf Lebendiges, ne? Auf irgendeine Beute. Die muss ich ja nicht gleich sozusagen verzehren, sondern die kann ich ja auch fangen, weil sie unheimlich schön ist, einfangen. Aber diese Jagdmetapher spricht noch einmal für dieses unglaubliche anthropologische Dispositiv. Leben, Fremdenleben in anderer Gestalt. Natürlich irgendwie steht ja dann immer die Frage, wie es überhaupt, wenn ich es entdeckt habe, es hat komplexere Formen, gibt es überhaupt Kommunikationsmöglichkeiten damit und so weiter. Alles nachfolgende Fragen.
Beliebtes aber Thema in Science Fiction.
Ein eindeutig hartes anthropologisches Dispositiv.
Wir können einige der Sterne, um die herum Exoplaneten kreisen, mit bloßem Auge am Himmel sehen. Andere sind nur mit hochauflösenden Teleskopen zu sehen. Sie kennen vermutlich das Sternbild Großer Bär. Stellen Sie sich vor, Sie schauen nachts in die Richtung dieses Sternbilds und wählen sich dort einen der Abschnitte aus, der ziemlich dunkel und damit auch leer und sternenfrei erscheint. Dieser Abschnitt soll etwa so groß sein wie ein Tennisball in 100 Metern Entfernung. Dann richten Sie Ihre besten Teleskope auf diesen dunklen Fleck. Genau das machte das Hubble-Weltraumteleskop zwischen dem 18. und 28. Dezember 1995. Es entstanden 342 Einzelbilder, die computergesteuert übereinander gelagert wurden. Und so entstand das berühmte Hubble Deep Field. Ein Bild, das plötzlich an der leeren, dunklen Stelle eine Vielzahl schwach leuchtender Galaxien zeigte, insgesamt etwa 3000 Stück. Solche wie unsere Milchstraße, aber auch völlig andere. Kein Wunder also, dass solche Entdeckungen all diejenigen anspornten, die weltweit nach Exoplaneten suchten und fündig wurden.
Wir müssen da raus, heißt es immer wieder. Das Leben ins Universum tragen. Überlichtschnelle Antriebe, Generationenraumschiffe, Terraforming fremder Planeten. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, der Realität schon. Also alles nur Science-Fiction? Der Raumfahrtingenieur Philipp Petersen arbeitete für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, bevor er Science-Fiction-Schriftsteller wurde. So wandelt er als Grenzgänger zwischen Realität und Fantasie. Er glaubt, Realität und Fantasie ließen sich zumindest in einigen Punkten verbinden.
Es gibt tatsächlich Konzepte, auch Menschen zu anderen Sternen zu schicken. Da gab es diese alte Orion-Studie. Man baut ein großes Raumschiff, das besteht hinten aus einer Stoßdämpferplatte, schmeißt hinten Atombomben raus und die Atombomben treiben es dann vorwärts. Könnte man theoretisch in 100 Jahren ein Raumschiff mit Menschen, Kolonisten zum nächsten Stern schicken.
Technisch wäre es in ferner Zukunft vielleicht möglich, durch Generationenraumschiffe. Aber wer will Generationen von Menschen dazu verurteilen, ihr Leben in einem Raumschiff zu verbringen, um schließlich ein ungewisses Ziel zu erreichen, von dem sie nie zur Erde zurückkommen könnten? Und was ist, wenn dort schon jemand wohnt? Ethisch höchst fragwürdig. Auf längere Sicht bedeutet das, zu Hause bleiben in unserem Sonnensystem. Leider sind dort die anderen Planeten recht ungemütlich. Zu heiß, zu kalt, zu groß, zu klein. In Frage käme vielleicht nur der Mars. Über eine Besiedlung gibt es ja reichlich Fantasien, nur was wollen wir in dieser lebensfeindlichen Wüste, etwa sie durch Terraforming wohnlich gestalten?
Wir machen ja schon Terraforming, auch wenn wir es im Moment mit der Erde machen. Auf dem Mars könnte man das genauso machen, aber wie auf der Erde wird es auch tausende von Jahren dauern. Das wäre ein Langzeitprojekt.
Selbst wenn wir tausende Jahre am Mars herumbasteln, die Atmosphäre wird nicht dicht genug. Möglicherweise hatte der Mars einst eine dichtere Atmosphäre, aber der Sonnenwind hat sie weggepustet. Dem Planeten fehlt ein schützendes Magnetfeld. Dadurch ist der Mars sozusagen atmosphärisch inkontinent. Also bleiben für eine Besiedlung doch nur ferne Welten. Einige Planeten, die möglicherweise günstige Bedingungen haben, wurden bereits entdeckt. Doch die Distanzen sind riesig.
Wir werden ganz sicher erstmal für die nächsten 100, 200, vielleicht noch länger Jahre auf jeden Fall in unserem Sonnensystem bleiben. Aber was wir natürlich machen können, ist schon mal Sonden in die nächsten Sternsysteme zu schicken.
Eine solche Vision vertritt der Frankfurter Physiker Claudius Groß mit einer folgenschweren Erweiterung. Wenn wir schon nicht persönlich fliegen können, könnten wir doch Leben von der Erde auf andere Planeten schicken. Er nennt das Genesis-Mission.
Die klassische Möglichkeit ist, dass man Sporen hinbringt, also eingefrorene Einzeller. Oder die technisch aufwendigere Möglichkeiten, aber die faszinierende Möglichkeit wäre es, auf diesen kleinen Raumschiffen ein kleines, miniaturisiertes Genlaboratorium unterzubringen. Und dann würden diese kleinen Raumschiffe, wenn sie erstmal da sind, Leben dort künstlich synthetisieren.
Technisch wäre eine solche Mission laut Groß mittels interstellarer, unbemannter Mikroraumschiffe realisierbar. Wie lange sie zu ihren Zielen brauchen, wäre in dem Fall egal.
Aber das Reizvolle für mich ist, dass wir halt dem Leben geben, eine Chance geben, sich weiterzuentwickeln auf anderen Planeten. Und vor allen Dingen das Reizvolle ist, dass es unabhängig ist, ob wir Menschen überleben oder nicht.
Sollte am Ziel bereits Leben existieren, so plant er, dass die Sonde ihr Programm automatisch stoppt. Für Groß bedeutet die Genesis-Idee, auch ohne einen direkten Nutzen für den Menschen, dem Universum, das uns das Leben geschenkt hat, etwas zurückzugeben. Vielleicht aber auch neue Heimatwelten für eine ferne Zukunft zu erschaffen.
Ich bin mal ein bisschen polemisch. Diese Spermakosmologie, die erscheint mir eigentlich typisch männlich zu sein. Und wenn ich es richtig weiß, dann bemühen sich doch derzeitige Projekte, gerade das nicht zu tun.
Zumindest in unserem Sonnensystem, das stimmt. Also bestes Beispiel gerade die Cassini-Mission zum Saturn hat gerade ihr Ende gefunden. Und da ist Cassini also mit voller Absicht in den Saturn hineingesteuert worden, um eben nicht das Risiko einzugehen, dass Cassini auf einem der Saturnmonde zerschellen könnte. Denn einige der Saturnmonde gelten noch immer als mögliche Heimat eben für Leben. Und da möchte man eben jetzt nicht die Monde mit irdischem Leben, das womöglich auf der Sonde überlebt hat all die Jahre, sozusagen diese Monde damit verunreinigen, dass wir dann hinterher einfach nur das Leben wieder entdecken, das wir überhaupt erst selbst dahin gebracht haben.
Aber ich sehe darin, sozusagen dieses Statement etwas anders. Also nicht spermatologisch, sondern doch theologisch. Oder die Theofantasie. Insgesamt, also das ist ja wie eine Art Gabe-Theorie. Mhm. Ne? Ist eine Gabe. Also
wir haben es und wir geben es euch jetzt.
Ja, wir sind gleichsam vermittelt. Uns ist die Gabe geschehen. durch das Universum, durch einen absoluten Grund leben und menschliches Leben, und wir sozusagen eröffnen eine Gegengabe im Kosmos. Das scheint mir eine theologische Denkfigur der Dankbarkeit zu sein. Wie überhaupt, darauf möchte ich aufmerksam machen. Ja, die Weltraumfahrt immer auch in einem Überschneidungsfeld ist mit der nicht Theologie, sondern der Theofantasie. Also Menschen exzentrisch positioniert haben ja immer schon einen absoluten Weltgrund gesucht, ein Zentrum außerhalb ihrer, was sie gleichsam vermittelt. Und ich würde sagen, die ganze Kosmonautik ist im Grunde eine Art von auch Säkularisierung dieser sakralen Vorstellung. Mhm. Also die Suche nach dem Leben, vielleicht nach dem komplexen Leben, nach der extraterrestrischen Intelligenz sind im Grunde Vorstufen, also säkularisierte, jetzt realistisch gewordene Vorstufen, um vielleicht doch in eine Nähe zu dem Weltgrund, der immer schon postuliert wurde, zu kommen. Ne? Damit will ich nicht sagen, dass damit sich das Sakrale und das Religiöse irgendwie erledigt, denn es bleibt ja offen, selbst wenn noch anderes Leben gefunden würde und sogar extraterrestrische Intelligenz wäre, bliebe immer noch die Frage, wo ist denn der Weltgrund für diese beiden Formen von Leben? Ne? Also es würde immer noch, aber es hat gleichsam die Weltraumfahrt auch Anteil, also einen säkularisierten Anteil an sakralen Muster.
Also Theologie mit anderen Mitteln.
In gewisser Weise, ja.
Ja, aber die These halte ich jetzt für sehr kühn, dass das Dankbarkeit sein soll. Der Mensch ist ja nicht von Natur aus irgendwie dankbar. Also,
ja, aber manche Menschen.
Ja, manche schon, aber dass man sozusagen aus Dankbarkeit dem Universum ein so großes Geschenk macht, das wäre ein sehr aufwendiges Geschenk. Also dann glaube ich, hat man sonst keine wissenschaftlichen Ziele mehr. Also ich glaube, man wird selber versuchen, ins Weltall zu kommen, bevor man sowas realisiert.
Erklären
das ist
Sie,
ja sehr aufwendig.
Erklären Sie mir das mal. Also, um zu verstehen, wer ich selber bin, fliege ich in den Weltraum.
Ja.
Warum fange ich nicht da an, wo ich bin? Und versuche zu verstehen, was hier ist.
Das tun wir ja auch. Das ist ja kein Entweder-Oder.
Genau.
Das ist ja maximal vielleicht eine Frage der Verteilung der Ressourcen, aber es ist ja, die Lebenswissenschaften sind ja nun auch nicht gerade unterfinanziert. Also
ich rede noch nicht über die Finanzen, da haben Sie völlig recht.
Nein, aber wir Wissenschaftler tun zu dem größten Teil genau das, was Sie gesagt haben. Mhm. Versuchen zu verstehen, wie die Welt hier ist. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wenn Sie ein Naturgesetz entdecken, in der Physik zum Beispiel, dann sind wir schon so arrogant und sagen, das gilt im ganzen Weltall,
ja,
nicht nur auf der Erde. Also insofern verstehen wir unsere Welt, aber natürlich als ein Bestandteil des gesamten Universums.
Aber trägt da nicht dann doch das Argument von Herrn Fischer, dass wir heimlich, zwar viel weniger unserer Forschung ist dem Weltall gewidmet, da haben Sie völlig recht, das meiste konzentriert sich tatsächlich hier auf diesem Planeten, aber dass wir insgeheim eigentlich immer denken, der Schlüssel zu dem, was wir hier sind und was möglicherweise der Sinn dieses Lebens hier auf der Erde ist, der liegt woanders.
Aber das hat ja auch viel miteinander zu tun. Das haben wir ja nun mittlerweile herausgefunden auch. Ich meine, also natürlich ist der Ursprung unserer selbst und der Ursprung der Erde und des Sonnensystems hat ja auch was mit dem Ursprung des Universums zu tun. Und eben, es wurde ganz zu Anfang ja erwähnt, ganz materialistisch gesehen, jedes der Atome in ihrem Körper ist irgendwann mal in einem Stern gewesen. Also um zu verstehen, woher die schweren Elemente kommen, aus denen die Erde besteht, muss man Astrophysik betreiben. Sonst kann ich den Ursprung dieser Elemente
überhaupt nicht verstehen. Völlig richtig. Aber das heißt nicht, dass wenn ich dieselben Elemente irgendwo anders finden würde, dort notwendigerweise Leben entsteht. Das heißt, wenn ich weiß, dass ich aus Sternen gemacht bin, weiß ich immer noch nicht, wie ich eigentlich entstanden bin.
Das ist richtig. Die Frage nach dem Ursprung des Lebens
ist immer noch nicht beantwortet.
Das ist richtig.
Ja. Ich will nur das ist ja meine Funktion als Kultur- und Sozialwissenschaftler. Das ist ja überhaupt nicht. Sozusagen, es bleibt ja alles in Ihrer Hand, ne? Das wollte ich nur sagen. Ich biete gleichsam nur Interpretamente an. Aber dass eben doch da auch eine theologische Figur ist, sozusagen, was Sie eben sagen, in jedem Atom von mir ist gleichsam Sternenstaub. Das ist ja im Grunde auch eine theologische Figur, dass Gott, also wenn man mal Gott immer nennt, für den absoluten Weltgrund, ist mir näher als meine Halsschlagader. Das ist der religiöse Gedanke. Ja, der ist in mir. Der ist ja nicht nur außerhalb, sondern er ist gleichzeitig in mir. Ich bin durch ihn. Deshalb auch die Figur der Dankbarkeit, die in allen Religionen natürlich sozusagen kultiviert wird. Also ich wollte nur noch mal darauf aufmerksam machen, dass auch sozusagen so eine Formulierung, die Sie eben verwendet haben, ganz klare naturwissenschaftliche Konstatieren, spielt gleichsam auch indirekt, ohne dass Sie es wollen, eine theologische
Umkehrung. Jetzt wird es ja noch theologischer.
Und da würde ich, mein Punkt ist immer zu erklären, warum macht es in der Öffentlichkeit, warum macht es in normalen Menschen diese Weltraumfahrt, diese Weltraumforschung Resonanz? So würde ich das.
Weil es eben viel mit unseren Ursprüngen zu tun
hat. Ja, genau. Ja. Aber es gibt eben verschiedene Zugänge. Es gibt den, und die überschneiden sich zum Teil.
Also das, was Sie sagen, glaube ich, ist völlig richtig. Ich habe es nur von Theologen so noch nicht gehört. Also, dass Theologen mir sagen, ach, das, was die Naturwissenschaftler herausgefunden haben, wir sind alle Sternenstaub, habe ich so noch nicht gehört, in Verbindung mit einem Gottesbild.
Naja, also theologisch, alle Lebewesen, alles, was überhaupt existiert, ist Geschöpf. Mit anderen Worten, hat sozusagen theontologisch denselben Status.
Wir reden aber hier noch über nicht belebte. Wir reden hier ja über nicht belebte Sachen.
Die sind aber auch geschaffen von Gott. Dass die haben sozusagen, also theologisch jetzt gesprochen im Bild, die haben den Fingerabdruck Gottes auch drin. Und man kann die Schraube ja sogar noch eins weiter drehen als sie und zu sagen, da ist nicht nur ein theologisches Motiv drin, die Ursprünge da draußen zu entdecken, sondern auch unsere Reise dahin, das hatten wir eben, die ist ganz leidvoll. Das ist eigentlich der Leidensweg, um an die Ursprünge zurückzukommen. Also das ist sozusagen doppelt theologisch, wenn man will.
Sehr gut, wenn Sie alles mitgehen, ne? Ich wollte nur sagen, alles in allem knapp zusammengefasst, auch in dem Versuch, gleichsam dieses Phänomen von Weltraumfahrt den Kultur- und Sozialwissenschaftler und dann auch noch sozusagen Theologen mit vermitteln zu können, das finde ich eine Aufgabe hinsichtlich des anthropologischen Kerns. Würde man sagen, die Weltraumfahrten und Expeditionen, welche immer es geben wird, fliegen auch dem Weltgrund entgegen. Ja, es ist ein Flug in der Richtung. Das bleibt so. Das können Naturwissenschaftler gar nicht verhindern, dass das gleichsam so ausgelegt
wird. Wollen Sie auch
nicht. Naturwissenschaftler gar nicht verhindern.
Glauben Sie denn tatsächlich, wie es im Film eben hieß, dass wir tatsächlich es muss ja nicht 2019 sein, kann ein paar Jahre länger dauern, das ist wirklich, ich schlage die Bildzeitung auf, die ich nicht mehr aufschlage aus anderen Gründen, und lese da, es gibt Leben auf anderen Planeten. Glauben Sie, dass wir das so lesen, hören werden?
In Kürze? Das glaube ich, ja. Und das wird auch gar nicht mehr so ewig lange dauern. Da stimme ich mit der Kollegin Kaltenegger vollkommen überein. Wir wissen eigentlich ziemlich genau, was wir zu tun haben. Sie hat das angedeutet.
Und wonach Sie suchen.
Wonach wir suchen müssen. Und wir sind der Überzeugung, nach allem, was wir jetzt wissen, dass das nicht mehr so ewig lange dauern wird. Die Technologie dazu, die wir dafür brauchen, ist bekannt und ist quasi in der Mache, befindet sich in der Konstruktion. Und das wird nicht mehr allzu lange dauern.
Man muss ja auch sagen, bevor man die ersten Planeten entdeckt hat, gab es ja auch durchaus Theorien, die gesagt haben, wir haben hier verdammtes Glück gehabt. Also das Universum sollte ziemlich leer sein, es gibt möglicherweise keine Planeten und so weiter.
Und wir sind einzigartig.
Und heute sieht man zumindest, dass die Voraussetzungen, es gibt Planeten, es gibt Planeten im richtigen Abstand, in Hülle und Fülle gegeben zu sein scheint.
Glauben Sie denn, dass das einen ähnlichen Schock ausüben wird wie, also Ptolemäus, wir sind nicht Mittelpunkt der Welt, Darwin, es ist nicht alles wegen uns entstanden, und Freud, wir sind nicht Herr im eigenen Ich, dass das den vierten Knall gibt?
Das ist eine gute Frage. Ich nenne das immer den letzten Nagel im Anthropozentrum. Sarg.
Auch da kommen noch mehr, wenn wir die künstliche Intelligenz haben.
Genau, können Sie noch mehr kommen, aber das ist eine gute Thema. Frage. Aber Sie haben das genau in die richtige Folge gestellt. Diese Entdeckung gehört genau in die Abfolge der Menschheitsentdeckung, die Sie gerade genannt
haben. Warum würde mich das schocken?
Also persönlich würde es nicht erschocken, weil ich es erwarte. Aber ich denke schon, dass es den einen oder anderen schon noch schocken
Ja, aber andererseits muss man ja im Auge behalten. Es wäre ja, wenn es dazu käme, ich finde es unglaublich spannend, wie Sie es erzählen und gleichsam vor die Tür stellen, die Möglichkeit dieser Entdeckung, dann wäre es ja immer noch eine Leistung des menschlichen Lebewesens. Es wäre seine Leistung, dieses andere Leben entdeckt zu haben, und in gewisser Weise jetzt in weiteren Schritten darauf zuzuarbeiten, auf eine Begegnung kommunikativer Art und so weiter hinzuarbeiten. Es wäre seine Leistung. Insofern sehe ich nicht von vornherein, dass es eine Schockierung, ein Schock wäre, sondern es wäre...
Wir reden gleich über das Thema weiter.
Ja, aber die Menschheit hat das nicht so ohne weiteres hingenommen, als die Wissenschaftler erklärt haben, dass die Erde nicht im Mittelpunkt...
Ja, und mit Darwin auch nicht so ganz.
Das war ein Schockerlebnis.
Also über den Schock reden wir gleich weiter. Raumschiffe, die in die unendlichen Weiten fliegen und tiefgekühlte Mannschaften zuweilen versehentlich aufgetaut und dann wieder wach geworden. Das ist alles Science Fiction, ändert aber nichts an der Tatsache, dass solche Teams im wirklichen Leben, im Wachzustand, Jahrzehnte durchs All fliegen müssten. Die meisten würden geboren und sterben, ohne den Zielort der Mission je erreicht zu haben. Was macht das mit Menschen? Und wie verhalten sie sich, wenn sie eingesperrt auf kleinem Raum miteinander auskommen müssen? Seit Jahren gibt es dazu immer neue Isolationsexperimente. Dabei wissen wir doch alle, dass wir jetzt im Moment an einem solchen Experiment gerade teilnehmen. Wir alle befinden uns nämlich auf einem begrenzten Raum, auf einem Flug durchs All. Das Raumschiff heißt Erde, ist wirklich und bewegt sich mit rund 107.000 Stundenkilometern. Bleibt die Frage, warum wir eigentlich mit anderen Raumschiffen von diesem Planeten weg wollen. Was sind die wahren Motive? Wir haben ja schon drüber gesprochen. Was ist die psychologische Tiefenstruktur unserer Weltflucht?
Der Physiker Max Born schrieb einst, die Raumfahrt sei ein Triumph des Verstandes, aber ein tragisches Versagen der Vernunft. Warum sollten Menschen zum Mond wollen, zum Mars oder sogar weiter hinaus zu Exoplaneten? Es ist gefährlich, aufwendig und teuer. Ein möglicher Grund? Irgendwann werden wir unsere Heimat verlassen müssen. Entweder weil wir sie selbst unbewohnbar gemacht haben oder in ferner Zukunft, wenn einst die Sonne erlischt. Aber sind das wirklich die Erklärungen für unsere Weltraumfantasien? Oder ein anderer Grund? Ist es die Angst, nur eine Erde zu haben? Vielleicht ist es ja auch ein evolutionärer Trieb. Seit es Menschen gibt, haben sie sich über den Globus ausgebreitet. Wir sind wohl von Natur aus eine invasive Art. Unser ganzer Planet ist inzwischen besiedelt. Die Menschheit kennt heute jeden Fleckenland. Vielleicht ist es tatsächlich unsere evolutionäre Software tief in der Psyche verankert, dass wir nun aufbrechen wollen zu neuen Welten im Universum. Fest steht, unsere Psyche lässt sich begeistern für solche Abenteuer. Im Kalten Krieg ging es um Prestige, es war ein soziologisches Großereignis. Eigentlich hätte keine USA, sondern eine Menschheitsflagge auf dem Mond gehisst werden müssen. Heute geht das Rennen weiter. Mit unserer Psyche lassen sich gute Geschäfte machen. Ob ESA, NASA oder private Anbieter wie SpaceX. Die Raumfahrtindustrie beflügelt unsere Fantasie und lockt mit dem Traum, zu fremden Welten zu reisen. So lässt sie sich ihre Wirtschaftsprojekte teuer bezahlen. Hatte Max Born recht? Sicher ist es ein Triumph unseres Verstandes, dass wir mit der modernen Raumfahrttechnik Raumstationen betreiben und inzwischen ernsthaft über eine Technologie für die Reise zum Mars nachdenken. Vielleicht ist es tatsächlich auch ein Versagen der Vernunft, wenn wir uns hinreißen lassen, verletzliche Menschen in eine so lebensfeindliche Umgebung wie das Weltall schicken zu wollen. Immer weiter hinaus, weg von unserer Erde, der auf sehr lange Sicht einzigen wirklich für uns erreichbaren Welt. Dennoch wird es uns immer faszinieren und antreiben, das Abenteuer als Mensch zu den Sternen zu reisen.
Herr Fischer, Sie haben ja gesagt, der Mensch hat diese Begegnungssehnsucht, ja, sich selber woanders zu finden, wiederzuspiegeln und so weiter. Aber es spielen ja auch Träume eine Rolle. Was sind eigentlich die Motive dieser Träume? Denn ein Motiv von Träumen könnte ja auch Verdrängung sein.
Insgesamt ist, glaube ich, kommt man an das Weltraumphänomen heran, wenn man sagt, es ist kein Projekt des Verstandes und es ist auch kein Projekt des Vernunftwesens Mensch. Man muss gleichsam eine Kategorie in Anschlag bringen, wo man sagt, ja, die trifft im Grunde das Phänomen, so wie es sich entwickelt hat. Da würde ich immer sagen, anthropologisch, der Mensch ist noch, bevor er ein Verstandes und bevor er ein Vernunftwesen ist, ein Fantasielebewesen. Ein Traumwesen, das ist der Nachtraum, viel bedeutender ist der Tagtraum. Das sogenannte antizipierende Bewusstsein, was nur offensichtlich dem menschlichen Lebewesen möglich ist, in seiner also innerhalb der Wahrnehmung im Vorstellungsraum über den Horizont spazieren zu gehen und von aus der Ferne des sozusagen eines anderen Zentrums sich zu begreifen und sich zu
schauen. Also wenn ich meinen Hund vor dem Kühlschrank gesehen habe, hatte ich das Gefühl, mein Hund hat auch Tagträume. Zwar nicht von fernen Welten, aber von sehr nahen Welten, die man essen kann. Ja. Ist das vergleichbar?
Ich würde eher sagen, das sind Wahrnehmungsgerüche, die
vielleicht nicht. Es gibt aber Vögel, die sich eindeutig im Spiegel erkennen. Es gibt also Tiere, die sozusagen von sich selbst wissen. Das ist, glaube ich, das ist bei Primaten zum Beispiel auch der Fall. Also es ist nicht so, dass jetzt die Tiere nicht über Bewusstsein
Das war nicht die These.
Ja.
Bewusstsein ist klar. Tiere in jedem Fall Bewusstsein, sondern die These war, es geht im Grunde
Träumen, Fiktionen entwickeln.
Zur Anthropologie des Menschen gehört immer, welches Vermögen in ihm ist eigentlich ausschlaggebend, welches ist wirklich zentral und gewichtig.
Herr Liske,
und da würde ich sagen, eben Fantasie- und Vorstellungsvermögen. Das ist ganz klar. Dafür sprechen ja auch die, jetzt bezogen auf die Weltraumfahrt, dass sozusagen die Science-Fiction Ende des 19. Jahrhunderts, bevor noch irgendwelche technischen Apparaturen, also Jules Verne, Kurt Laßwitz mit seinem Mars-Roman und so weiter, das waren ja alles ausgeheckte Fantasien, romanhafte Tagträume, die in den Ingenieuren und Naturwissenschaftlern als jungen Knaben gearbeitet haben. Ich würde immer sagen, das waren Knabenblüten, Morgenträume, die geträumt haben. Und dann
die dann wirklich geworden sind.
Ja, die sozusagen dann nach den realistischen Bedingungen, Umsetzbarkeit, Antriebs, ja, Raketenantrieb und so weiter gearbeitet haben. Aber wichtig war das als Impuls, als sozusagen erster Schritt, war die Vorstellung, die Fantasie, sich in diese fernen Räume auf andere Planeten zu versetzen.
Aber das setzt ja auch das Wissen voraus. Also ich meine, es setzt ja auch das Wissen voraus, wie etwas aussieht. Also ich glaube, das kann ja bei anderen Lebewesen nur der Fall sein. Wenn ein Affe nichts von einem Mond weiß, dann weiß er auch gar nicht, dass er dahin will. Also ich meine, es setzt ja das Wissen voraus über das Universum.
Herr Liske, Sie haben eben, als der Film lief, einen guten Punkt gemacht, schien mir. Sie haben gesagt, es könnte sein, dass ein Motiv, das uns beflügelt, die Internationalität und die Kooperation der Weltraumfahrt überhaupt ist.
Ob das ein beflügelndes Motiv ist, würde ich mal dahingestellt sein lassen. Aber es ist schon, finde ich, für mich immer wieder erstaunlich, wie gut internationale Kooperation auf dem Gebiet der Wissenschaft, im Raumfahrt, vielleicht im Ingenieur, mit einer Ingenieurskomponente, wie gut dort die internationale Kooperation funktioniert. Und das selbst zwischen Staaten, die auf fast allen anderen Gebieten nicht mehr gut zusammenarbeiten.
Wir haben nur noch anderthalb Minuten. Kurze Frage noch. Halten Sie es für völlig abwegig, dass wir da oben raus wollen, weil wir genug von unserem Planeten haben und diesen Planeten in absehbarer Zeit verbraucht haben und sagen, Mist, wir müssen weg hier?
Nein, das glaube ich nicht, dass das die Motivation ist dafür. Das kann auch so nicht funktionieren, denn wir müssen. Es wird nie funktionieren, irgendwie, wenn man sein eigenes Haus kaputt gemacht hat und dann einfach weiterziehen und versucht, ein neues Haus zu finden oder so. Das wird nicht gut funktionieren, denn wenn wir mit unseren Ressourcen hier unten nicht gut umgehen können, dann werden wir es nie schaffen, einen neuen Planeten zu besiedeln und dort mit den Ressourcen vernünftig Haus zu halten.
Es ist ja gerade umgekehrt, wenn ich das noch kurz einflechten darf, umgekehrt eigentlich gewesen, dass sozusagen im Zuge der Mondlandung gleichzeitig sozusagen der erste Bericht über die Grenzen des Wachstums, also im Sinne des Startschusses,
also der ökologischen
Bewegung. Und das war verknüpft mit dem Blick vom Mond auf sozusagen den Verletzbaren, die blaue Kugel. Und insofern hat meiner Ansicht nach die Weltraumfahrt gerade nicht zu einer Vermüllung geführt, sondern im Grunde zu einer Umkehrbewegung im Sinne der Heimatschutzbewegung.
Ich muss leider Schluss machen. Die Heimatschutzbewegung. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Sie finden weitere Informationen zur Sendung wie immer auf unserer Internetseite dreisat.de/Skobel. Unter anderem ein Interview mit der Astrophysikerin Lisa Kaltenegger, haben wir eben gesehen, die in den USA forscht und deren Buch ich auch auf unserer Seite besprochen habe. Sie beantwortet darin unter anderem die Frage, wie man Leben auf anderen Planeten tatsächlich nachweisen kann. Und jeden fünften Stern, haben wir gehört, den Sie nachts am Himmel sehen heute, sagte Kaltenegger, kreist vermutlich ein Exoplanet ähnlich der Erde. Jeder fünfte. Zählen Sie mal nachts nach. Sie werden erst morgen früh ins Bett kommen und längst nicht fertig sein. Die Erkenntnisse der Astrophysik werden vermutlich schon 2019, meint sie ja, mit dem neuen James-Webb-Teleskop unser Weltbild revolutionieren, wenn Leben nachgewiesen wird. Und doch werden Sie, ich, wir alle unsere Kinder und deren Enkel und Generationen darüber hinaus diesen Planeten niemals kollektiv verlassen und umsiedeln können. Wohin auch? Zu Lichtjahre entfernten Sternen, wenn sie nicht an Science Fiction glauben, sondern realistisch bleiben wollen, erweisen sich solche Vorstellungen als Unterhaltung oder reine Fluchtfantasien. Am Ende bleibt uns allen nur dieses Leben hier auf der Erde, das zunehmend gefährdet ist, weil wir sie buchstäblich verbrauchen. In diesem Sinne beobachten wir nicht nur die Sterne besser, sondern vor allem auch unsere Erde und uns und ändern möglichst bald auch die Flugrichtung. Und tschüss.